Willkommen bei Make It Real, der Immobilienpodcast mit Felix Hild. Wir präsentieren außergewöhnliche Immobilienprojekte mit einzigartiger Strahlkraft. Projekte, die durch ihre Architektur, Vision oder Bedeutung herausragen. Genau wie ihre Macher, die mit Mut, Leidenschaft und Innovationsgeist sich beweisen und die Immobilienwirtschaft nicht missen will.
Heute zu Gast ist Michael Becken. Schön, dass du da bist, Michael. Hallo.
Hallo Felix. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Sehr schön. Michael, du hast mehrere Aufgaben in deinem Leben. Du bist Professor, Doktorprofessor an einer Hochschule hier in Hamburg. Du bist Unternehmer bei der Becken Holding und neuerdings bist du auch fast Politiker, weil du lässt dich für die Bürgerschaft aufstellen. Erzähl doch mal deinen Werdegang, Michael. Wie kam es dazu, dass du Professor wurdest und so weiter?
Na gut, böse Zungen würden sagen, also typische Form von zwiegespaltener Persönlichkeit. Nein, Spaß beiseite. Ja, im Prinzip, wie wurde ich Professor? Ich habe seinerzeit ja Jura und Immobilienökonomie studiert und habe bei unserer letzten Krise tatsächlich den Job, mehr oder weniger, den ich antreten sollte, verloren und bin dann danach an der Uni gelandet und habe als wissenschaftlicher Assistent promoviert. Parallel dazu habe ich auch diverse Vorlesungen gemacht, gegeben, gehalten, Klausuren korrigiert, etc. und habe für mich festgestellt, dass es eigentlich Spaß bringt. Und ich hätte auch Juraprofessor werden können. Ich wusste aber, ich möchte eigentlich nicht jetzt den Rest meines Lebens ausschließlich an der Universität verbringen den Schwerpunkt im Forschungssegment haben, sondern ich wollte auch praktisch tätig sein. Und es zog mich eben ins Unternehmertum. Und es bot sich die Möglichkeit, für meinen Schwiegervater zu arbeiten, der gesagt hat, du kannst hier gerne bei mir anfangen und mit anpacken. Und ich habe dann erstmal, nachdem ich dann an der Uni raus war, für die Beckengruppe angefangen zu arbeiten, in diversen Funktionen. Und irgendwann kam dann dieser Universitätsboomerang aber wieder zurück, weil man mich dann gefragt hat, 2015, möchtest du denn nicht vielleicht auch mal dein praktisches Wissen an der Uni jungen Leuten sozusagen vermitteln? Und das habe ich gemacht. Und daraus wurde dann tatsächlich, dass mir das auch wieder immer mehr Spaß gebracht hat und ein Lehrstuhl ausgeschrieben wurde, auf den ich mich dann beworben habe und sozusagen dann zum Professor ernannt wurde für Immobilienwirtschaft. Man muss aber dazu sagen, also ja, ich bin ein richtiger Professor, das ist kein Ehrentitel oder so. Setzt voraus, dass man mindestens 50% seiner wöchentlichen Arbeitszeit, das ist ja nach deutschem Arbeitszeitgesetz ja nicht so viel, in Anführungsstrichen nur 20 Stunden, aber dann tatsächlich an der Uni verbringt, das mache ich auch. Ja. Den Rest der Zeit bin ich aber immer noch im Unternehmen. Okay. Und das war jetzt so die Frage zu dem Professor. Ja, jetzt die Frage zur Politik kommt wahrscheinlich noch.
Oder die Frage jetzt auch zum, ich meine, als Jurist ist man ja nicht unbedingt Projektentwickler. Also ich habe mich auch mit deinen Studierenden unterhalten und die konnten mir sagen, dass du ein recht umfängliches Wissen hast, von der Projektentwicklung bis hin zur Vermarktung und alles. Wie kommt es dazu? Du bist im Unternehmen von der Becken Holding. Hast du da jeden Bereich einmal durchgemacht oder wie kommt es dazu, dass du so ein umfängliches Wissen hast?
Also zunächst stimmt, Judex non calculat, ne, der Jurist kann nicht rechnen, ist also im Zweifel nicht in der Lage, betriebswirtschaftlich, unternehmerisch zu denken. Und ich muss auch sagen, das war natürlich nach dem Jurastudium und nach der juristischen Promotion schon eine Herausforderung, in einem Immobilienunternehmen tätig zu werden. Ich habe die Chance von meinem Schwiegervater bekommen und natürlich auch ein Stück weit gewisse Freiheiten, mir meinen Arbeitsplatz zu gestalten, sage ich mal. Ne? Das hat die Möglichkeit hat nicht jeder. Natürlich hat die Medaille zwei Seiten. Das Ganze hatte auch eine Kehrseite. Ich musste natürlich auch schauen, wo finde ich denn überhaupt meinen Platz? Ja, weil ich möchte jetzt auch nicht ein funktionierendes Unternehmen irgendwie durcheinander bringen. Und so kam es, dass ich im Prinzip geschaut habe, okay, was sind eigentlich Aufgaben bei der Beckengruppe, wo ich mich praktisch einbringen kann auf der einen Seite, also quasi einfach Manpower hands-on, und wo ich auf der anderen Seite, ich sag mal, nichts kaputt mache und möglichst viel auch bei lerne. Und ich bin angefangen hier in der Gruppe als Syndikusanwalt. Ja, das liegt natürlich nahe. Ich habe mir erstmal die Themen gegriffen, die ich kann. Ja, habe sozusagen die juristischen Dinge hier mehr oder weniger orchestriert, administriert und habe mich dann sukzessive in das ganze Thema reingearbeitet, habe parallel dazu Immobilienökonomie studiert, um sozusagen auch theoretisch so ein bisschen die Grundlage zu bekommen. Und und dann habe ich einfach eine Tätigkeit nach der nächsten gemacht. Ich sag mal so, mein Schwiegervater ist ein grandioser, begnadeter Projektentwickler. Mir war eine Sache klar, dem brauchst du nicht Konkurrenz machen, zumal du es ja gar nicht gelernt hast, aber anderes Thema. Und ich habe mir dann anfänglich tatsächlich eher andere Aufgabenfelder gesucht. Ich nenne das mal im Bereich Property Management, im Bereich Asset Management, das ich bei uns mehr oder weniger aufgebaut habe. Ich habe die Kapitalseite betreut, weil es einfach niemanden gab, der das gemacht hat. Und so kam eins zum anderen, dass ich im Prinzip über die Jahre in alle Bereiche reinschauen konnte und viele Bereiche auch operativ mit begründet und aufgebaut habe, was dann auch bedeutet, Ärmel hochkrempeln und selber machen. Ne? Weil gerade neue Bereiche, da sind dann keine Mitarbeiter, da stellt man auch nicht 10 ein, sondern erstmal wird gemacht und dann, wenn es läuft, wird personalisiert. Ja, und so hatten wir ein erstes großes Joint Venture mit einem Amerikaner, wo wir die ganzen Haspa-Immobilien in Hamburg gekauft haben, im großen Portfolio. Dann haben wir die ersten Projektentwicklungen mit fremden Geldern finanziert, was mir dann so zunehmend den Hut des Finanzers hier im Hause aufgesetzt hat. Dann habe ich eine Zeit lang eben die CFO-Rolle gemacht, habe dann aber irgendwann festgestellt, ja, ich bin zu wenig Banker, da brauchen wir jetzt irgendwann nochmal so einen Profi, den haben wir jetzt seit einigen Jahren. Und ja, zu guter Letzt bin ich dann in die institutionelle Fondswelt gegangen, weil das noch so ein Element war, was uns tatsächlich fehlte. Wir waren ein reiner Immobilienakteur mit Schwerpunkt in der Projektentwicklung, dann mit angegliedertem Asset Management, aber diese ganze Kapitalseite, die hatten wir nicht. So, und das habe ich dann seit 2017 irgendwie gemacht und am Ende des Tages mündete das darin, dass wir eben einen ganzen Bereich jetzt haben, der sich um institutionelle Investoren kümmert. Und wir sogar jetzt unsere Unternehmensgruppe um diesen Baustein anorganisch erweitert haben, indem wir die Industria Wohn GmbH übernommen haben. Großer Investment- und Manager aus Frankfurt mit Milliarden an der Management. Und das führt dann letztlich dazu, dass man über die Praxis, ja, oder ich über die Praxis der letzten 15 Jahre eigentlich in allen Bereichen drin war, parallel das Ganze immer theoretisch beleuchtet habe. Und mitunter kann ich sagen, ich habe einfach vieles in dieser kurzen Zeit auf einem relativ hohen auch Level dann von der Pike auf gemacht.
Sehr gut, also Ärmel hochkrempeln und machen, also du bist ein Machertyp, wie man raushört und auch weiß. Und jetzt bist du neuerdings auch in der Politik. Da bist du auch so eine Art Quereinsteiger. Wie kam es denn dazu?
Genau, ich sag mal so, ich habe schon immer eine politische Ader in mir drin gehabt und ich hatte mehrere Möglichkeiten des politischen Einstiegs, die ich aber nach kurzer Zeit dann zur Seite gelegt habe, weil ich gesagt habe, als ich angefangen habe zu studieren, das Studium steht im Vordergrund. Dann meine zweite Möglichkeit, als ich für den Justizsenator in Hamburg gearbeitet habe, da war ich mit dem Studium fertig, da habe ich aber gesagt, jetzt steht aber erstmal das Arbeiten, das Geldverdienen im Vordergrund. Und habe sozusagen die anderen Sachen vorgelassen und ja, jetzt vor einem Jahr ist unser Spitzenkandidat der CDU hier in Hamburg, Dennis Thering, auf mich zugekommen und hatte eigentlich eine ganz, ganz smarte Idee, wie ich fand, dass er sagte, er möchte im Prinzip einerseits die Partei, andererseits aber auch generell das politische Gefüge hier in Hamburg um mehr Wirtschaftskompetenz, um mehr Unternehmertum anreichern. Und damit hat er mich halt total getriggert. Ja,
und das gibt es ja auch wenige, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber tatsächlich in der in der Hamburger Politik parteiübergreifend ist wenig Wirtschaftskompetenz vorhanden. Insofern finde ich das gut, dass wir jetzt auch hier sprechen.
Genau, es ist wenig vorhanden. Leider, ich würde mir wünschen, dass sich mehr, sage ich mal, Unternehmer engagieren. Es engagieren sich auch sehr viele Leute. So ganz so ist es nicht. Aber natürlich dann nachher in sage ich mal, den höheren Ebenen, wo man immer mehr machen muss. Ja, da müssen halt viele einfach für sich entscheiden, kann ich es mir als Unternehmer leisten, mein Unternehmen sein zu lassen? Als Arbeitnehmer kann ich es mir leisten, für weniger mich jetzt sozusagen, sage ich mal, in dieses politische Umfeld zu begeben. Ich kann also jeden verstehen, der da diesen Schritt ein Stück weit scheut. Ich höre aber von vielen, sie würden es gerne machen, wenn die Rahmenbedingungen sich ihnen bieten würden. Für mich haben sich die Rahmenbedingungen ein Stück weit geboten, weil, also ich kann es so frei sagen, das ist kein Geheimnis, in der Immobilienwirtschaft, wir haben seit 2-3 Jahren eine ziemlich dolle Krise, kann man sagen. Ja. Ob sie vorhersehbar war oder nicht, ist eine andere Frage. Aber die Krise trifft gerade das institutionelle Anlagegeschäft, was die Immobilie angeht. Ja, also wieso wir in der Immobilienwirtschaft dieses Ausmaß an Krise haben, liegt insbesondere daran, weil uns das Kapital komplett weggebrochen ist.
Das die Zinsen.
Bedingt durch die Zinsen. Die Zinsen haben also dazu geführt, dass der, ich rede gar nicht mal vom Privatanleger, sondern der institutionelle Kapitalanleger, der in seiner Asset Allocation eben auch einen Teil in illiquide Assets, also in Immobilie investiert, ist komplett weggebrochen. Warum? Weil er A, in diesem super Immobilienzyklus viel zu viele Mittel in Immobilien allokiert hat. Mhm. Ja, das heißt, er hat eigentlich ein viel zu großes Portfolio an Immobilien sich aufgebaut, wo er sagt, ich muss jetzt nicht zwangsläufig in die Immobilie investieren. Auf der anderen Seite sind die Preise der Immobilien durch diesen Zyklus so gestiegen, dass das Produkt aktuell nach der Zinswende nicht mehr konkurrenzfähig war und die Kapitalanleger jetzt präferieren, wieder Staatsanleihen zu kaufen für die gleiche Rendite.
Ja? Okay, aber das sind natürlich, dass wir in der Krise sind, ne? Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind Projektentwickler hauptsächlich, das ist allen bekannt. Aber was würde Michael Becken jetzt anders machen? Weil das ist ja nicht unbedingt von politischer Seite her gewollt, dass die Krise da ist. Aber was sind die Pains, die auch politisch bedingt zur Krise geführt haben? Und was würde Michael Becken anders machen, wenn er tatsächlich politisch aktiv ist?
Gut, ich glaube, wir müssen unterscheiden. Das eine ist eben Immobilien oder generell Markt. Das andere sind politische Rahmenbedingungen. Ja, ich sage immer aktuell, vielfach schmückt sich die Politik mit den Erfolgen des Immobilienmarktes. Ich nehme jetzt mal speziell raus Wohnungsbau. Es wurde doch so viel gebaut in den letzten Jahren. Ja, das ist nicht deshalb erfolgt, weil die politischen Rahmenbedingungen optimal waren. Das ist deshalb passiert, weil der Markt so super funktioniert hat. Jetzt, wo der Markt zusammengebrochen ist, zeigt sich eigentlich das desaströse Ausmaß unserer politischen Rahmenbedingungen, weil aktuell läuft nämlich gar nichts. Gepaart damit, dass uns in diesem Superzyklus die Baukosten zusätzlich weggelaufen sind, nach oben. Ja? Das heißt, die haben sich verdoppelt. Unsere Zuhörer wissen das. So. Und die politischen Rahmenbedingungen setzen dem Ganzen noch ein i-Tüpfelchen drauf, weil die sind so unattraktiv, nenne ich das mal, für einen Entwickler oder einen Akteur, dass sich keiner wundern braucht, dass wir so wenig Wohnungsbau aktuell in der Lage sind zu erstellen. Das fängt mit langwierigen Prozessen an. Und ich glaube, das größte Problem an dieser Stelle ist, und das ist jetzt nichts Neues, was ich erzähle.
Ja, ist die Geschwindigkeit.
Ist die Regulatorik. Mhm. Wir haben über 20.000 1000 DIN-Vorschriften uns in den letzten 40, 50, 60 Jahren draufgeladen. Ja? Und diese Vorschriften machen ein Gebäude schön und sicher und alles ist gut, aber auch derart komplex und überladen, dass gepaart mit den gestiegenen Baukosten das Thema nicht mehr bezahlbar ist. Und zwar deshalb nicht mehr bezahlbar, weil wir gucken ja gerne in die, ich sage jetzt mal, alte Welt, bevor die Baukosten gestiegen sind, wo wir eine Kostenmiete hatten von, ich sage jetzt mal, 10 Euro. Jetzt haben sich die Baukosten aber verdoppelt. Also müssten wir auch eine Kostenmiete von 20 Euro haben. Und das ist halt ein Mismatch. Denn es ist natürlich nicht wünschenswert, 20 Euro Miete zu haben, weil dann erreichen wir nämlich den Wunsch, also auch das Begehren, was ich habe, dass wir Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten, insbesondere auch für soziale Bedürftige, zur Verfügung stellen. Das erreicht man nicht, wenn man sagt, wir müssen einfach die Mieten verdoppeln. So, das heißt, was müssen wir eigentlich tun, wenn wir wissen, die Baukosten werden nicht nachhaltig sinken. Also die werden nicht um den Prozentsatz sinken, wie sie gestiegen sind. Wir können nur als Politik die Rahmenbedingungen derart gestalten, dass wir die Regulatorik maximal entschlacken. Und das so machen wie unsere Nachbarn in Polen und in Holland, dass die Gebäude einfach wieder viel, viel einfacher werden, weil dadurch dann natürlich viel weniger Komponenten zum Tragen kommen, viel weniger Planungsleistung erforderlich ist, viel weniger Absicherung nötig ist und dann dürfte es auch wieder günstiger werden. Jetzt wird man sagen, ja, ist doch schon alles auf dem Weg, Gebäudetyp E, in Klammern, ja, aber wie lange wird das Thema, da sind wir wieder bei der Geschwindigkeit, eigentlich schon diskutiert. Wie viele Gebäudetyp E Häuser wurden denn schon gebaut? Ich kenne nicht so viele.
Okay, da kommen wir auch schon zu dem Thema, du sagst auf deinen Wahlplakaten, schöner wohnen für alle, finde ich einen sehr greifbaren Claim. Was bedeutet das denn genau? Was heißt denn für alle? Ist da jeder inbegriffen? Geht es darum, ne, wenn man jetzt im Neubausegment werden häufig doch hochpreisige Immobilien gemacht im Eigentum? Und wie integrierst du das mit allen?
Also vielleicht nochmal zu dem Claim. Ja, wie viele bin ich natürlich auch beraten von Marketingakteuren, die sagen, du brauchst irgendwas, was so ein bisschen auch anders ist und provoziert. Und Schöner Wohnen erinnert mich immer an so eine Zeitschrift. Tatsächlich steht bei diesem Claim in meinem Kopf gar nicht im Vordergrund, dass es wirklich um die Schönheit des Wohnens geht, sondern du hast es richtig gesagt, für mich ist wichtig, für alle. Ja, und was meine ich für alle? Wir haben in den letzten Jahren gerade im Superzyklus gesehen, dass wir sehr viel Wohnungsneubau hatten, insbesondere in zwei Segmenten. Sozialer Wohnungsbau, also sage ich mal die sich nicht so viel leisten können, und Superluxus, also die sehr, sehr teuren Wohnungen. Meines Erachtens ist das nicht verkehrt und nicht verwerflich.
Den Drittelmix haben wir in Hamburg.
Ja, ne? Ja, man darf aber, ja, aber der Drittelmix, ja, wie gesagt, das ist immer sehr punktuell, ja, aber grundsätzlich müssen wir darauf achten, dass wir wirklich Wohnraum schaffen und zur Verfügung stellen, wirklich für alle und für jedermann. Also für 6 Euro, für 10, 15 Euro und gerne dann auch für 25 Euro. Wichtig wäre mir dabei, dass jeder, und das zahlt so ein bisschen auf das Wort schön ein, da wohnt, wo er sich das wünscht. Was meine ich damit? Gerade eine Stadt wie Hamburg besticht meines Erachtens dadurch, dass wir sehr unterschiedliche, ich nenne das immer Kieze haben, ja, oder auch Stadtteile. Ja, nimm die Schanze, nimm St. Georg, Uhlenhorst,
Eppendorf,
Blankenese.
Entschuldige, in Hamburg sagen wir Viertel, in Berlin wird man Kiez sagen, glaube ich, ja.
Ja, also ich finde irgendwie diesen Begriff Kiez toll, aber in Hamburg in der Tat, da denken immer gleich alle an St. Pauli, aber genau, Viertel. Ich finde, Hamburg besticht gerade durch diese Vielfalt an unterschiedlichen Vierteln mit unterschiedlichen Kulturen und mit unterschiedlichen sage ich mal, Menschen und Einstellung. Und das müssen wir eigentlich sicherstellen, dass wir das ermöglichen. Bedeutet also, wir müssen über das gesamte Stadtgebiet sicherstellen, dass dieser Wohnraum für diese unterschiedlichen Gruppen erhalten bleibt und dass keine Verdrängung stattfindet. Was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, schauen wir mal nach London. Ja, in London hat sich über die letzten 20, 30 Jahre tatsächlich eine solche Verdrängung ereignet, dass man eigentlich in den eigentlichen Stadtkernen kaum mehr Briten vorfindet, weil die sich das einfach nicht mehr leisten können. Mhm. Das müssen wir eindämmen bei uns. Wir müssen also diese Durchmischung erhalten. Das bedeutet aber auch, dass wir stadtentwicklungstechnisch, aber auch was den Wohnungsbau, was die Koordination angeht, dass wir eben schauen müssen, nicht jetzt überall Sozialwohnungen reinzusetzen, ist richtig, aber auch nicht überall nur Luxus zu bauen, ist richtig, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir Viertel entsprechend für eine angemessene Durchmischung sorgen. Mhm. Und das bedeutet, dass das Angebot eben breit sein muss. Ja? Zu weiten Teilen muss man das natürlich schon dem freien Markt überlassen, aber dann da, wo es notwendig ist, eben durch politische Rahmenbedingungen, ja, wie man das auch immer nennt, Drittelmix oder, mhm, oder, auch so ein paar Leitplanken.
Also wie soll das denn konkret funktionieren? Ne, also in dem Drittelmix hat man natürlich Sozialwohnungen und dann werden die subventioniert. Aber was ist dazwischen? Du sagst irgendwie für 6 Euro, aber auch für 10 und für 15 Euro soll Wohnraum geschaffen werden. Würdest du dann quasi alles, was unter 15 Euro ist, subventionieren von der Stadt, von dem Staat?
Ja, das kommt immer ein wenig auf die Projekte an. Der Drittelmix lebt ja im Prinzip davon, dass eben dieses untere Drittel häufig subventioniert wird durch die zwei Drittel, die oben drüber sind. Oder eben durch diesen Luxuswohnbau. Ja, wenn man das, also nicht mal Luxus, aber so durch diese hochpreisigen Eigentumswohnungen. Ja, das finde ich auch gar nicht so verwerflich. Ja, ganz im Gegenteil. Ich finde das ein sehr charmantes Modell, weil auch, und das haben wir gesehen, auch für den Investor und für den Bauherr funktioniert das trotzdem, wenn die übrigen Rahmenbedingungen halt passen. So, das heißt, am Drittelmix kann man gerne festhalten. Es muss meines Erachtens aber auch Projekt für Projekt und Viertel für Viertel auch geschaut werden, ob das passig ist. Mhm. Ja, gegebenenfalls muss dieser Drittelmix auch vielleicht hier und da mal angepasst werden, wenn man irgendwie sieht, ja, an der Stelle passt ein bestimmter Bedarf davon gar nicht. Ja, da muss man sich eine gewisse Flexibilität an der Stelle sozusagen erhalten. Und was ich für nicht richtig finde, immer pauschal zu sagen, es muss immer viel mehr Sozialwohnraum entstehen. Ja, das muss gezielt gemacht werden und überlegt werden und geschaut werden, wo passt eigentlich was hin? Bei einer grundsätzlichen Durchmischung. Und ich glaube, am Ende des Tages müssen wir, wenn wir uns Viertel anschauen, wo wir noch, sage ich mal, freie Flächen haben, das ist ja gar nicht so viel, müssen wir viel mehr in diesem Quartiergedanken denken. Ja, also dass wir wirklich nachdenken, wie können bestimmte Quartiere aussehen. Ne? Ich denke jetzt mal so zum Beispiel, Holstenareal ist ja ein Riesenthema. In Hamburg, ja. Ne? Das ist ein Quartier. Das muss man auch als Quartier denken. Ja, da würde ich gar nicht mono so Drittelmix und Drittel, sondern wirklich gucken, wo gliedert sich was in diesen Stadtteil am besten ein. Und da muss man auch vor dem Hintergrund der ganzen Homeoffice-Entwicklung darüber nachdenken, wie integriert man eigentlich das Arbeiten von morgen und die Bedürfnisse der Bürger von morgen, ja, in diese Quartiere rein. Das muss auch mit bedacht werden.
Würdest du sagen, also in Hamburg, wir haben ja mehrere Stadtteile, die entwickelt wurden oder entwickelt werden. Das ist ja eine Besonderheit. Die Hafen City ist bekannt. Würdest du sagen, in der Hafen City ist ein heterogener Wohnungsmix entstanden und das funktioniert ganz gut? Oder na, das Bild von außen von der Hafen City ist ja eigentlich eher eine exklusive Lage?
Also ich muss gestehen, ich komme gar nicht so häufig in die Hafen City. Ja,
ich habe vielen so. Mir geht das nämlich auch so, obwohl ich auch Hamburger bin. Und tatsächlich ist die Hafen City nicht in meinem abendlichen Ausgang, sagen wir so.
Sagen wir es mal anders. Also ich glaube, der Weg, den die Stadt hier beschritten hat, die Hafen City zu erschließen, so wie sie jetzt ist, das war goldrichtig. Weil das sind einfach brachliegende Flächen in zentraler Stadtlage, die man sehr gut erschlossen hat. Möglicherweise ist eine Sache noch nicht eingetreten, dass es zum Kiez oder zum Viertel geworden ist, weil es noch relativ neu ist und auf viele noch relativ steril wirkt und vielfach ja auch, sag ich mal, touristisch überlaufen ist, was auf der anderen Seite wiederum für die Stadt positiv ist, weil wir dadurch natürlich sehr viele Besucher nach Hamburg holen. Für die ersten beiden oder für den ersten Bauabschnitt mag zutreffen, was du sagst. Ich finde, im zweiten Bauabschnitt ist eine größere Durchmischung schon erfolgt. Im
Barkenhafen
zum Beispiel. Ja, ne, auch da die Hafen City Universität und jetzt auch im dritten Bauabschnitt ist ja auch eine deutlich größere Durchmischung erfolgt und es wurde in Quartieren gedacht. Ich sehe das gar nicht so als problematisch. Ich glaube, das dauert einfach nur seine Zeit, bis sich dieses Gebiet einfach so als Viertel etabliert und erschlossen hat. Es ist ja auch noch im Bau. So, und wenn wir es dann auch noch hinbekommen, als Hamburg in Summe, dass wir sozusagen den Abschluss mit diesem begonnenen Elbtower zu vollziehen, dann wird das meines Erachtens eine runde Sache. Und wenn der Elbtower dann, ist ja kein Geheimnis, dass wir da dran sind, auch noch eine, sage ich mal, in großen Teilen kulturelle Nutzung bekommt, dann wird das natürlich eine Magnet- und Sogwirkung erzeugen, die diesen Stadtteil auch noch zusätzlich belebt. Ja, denn wenn man da jetzt hinfährt, werden viele sagen, oh, das ist irgendwie so eine Straße, die ist noch nicht mal so richtig befestigt und wird viel gebaut. Ja, aber sowas dauert halt seine Zeit. Aber das, wir haben bei der Elbphilharmonie, wenn man 20 Jahre zurückdenkt, da war ja auch nichts, ne? Und jetzt wird man sagen, Mensch, ist super. Und irgendwann wird jemand sagen, wie, das gab's mal nicht? Ja, so, also das dauert halt einfach seine Zeit. Aber ich bin da total optimistisch. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich würde jetzt nicht aufhören. Ich würde jetzt den Sprung über die Elbe wagen. Mhm. Ja. Kleiner Grasbrook Vettel, ja, was wir in Hamburg versäumt haben, dass wir uns also nicht die Olympiade nach Hamburg gezogen haben, dass sich die Hamburger leider dagegen entschieden haben. Ich würde das nochmal zur Abstimmung stellen, ja, nochmal ein Impuls, der mutig, viel ja? Kultur, viel Neues nochmal nach Hamburg bringt und vor allem, der natürlich, ich sag mal, wir reden bei der Olympiade, sind 4 Wochen einmal im Jahr, once in a lifetime. Aber was das an Kapital und Möglichkeiten in die Stadt bringt, das würde uns natürlich befähigen, diese brachliegenden dort Flächen zu erschließen, dort zusätzlichen Wohnungsbau, Sport, Freizeit und Kultureinrichtungen reinzubringen. Also ich würde mit der Hafen City nicht weiter, ich würde weitergehen. Ich würde diese Gebiete erschließen, ja, und auch alle anderen, die brach liegen, die so in der Form gar nicht mehr genutzt werden können. Denn machen wir uns eins nicht vor, ich habe vorhin ja eine Sache gesagt, es ist in zentralen Lagen ja gar nicht mehr so einfach, was Neues zu bauen, weil es gar nicht die Grundstücke gibt. Das heißt, da können wir nur über Nachverdichtung oder höher bauen nachdenken. Mhm. Aber auf diesen brachliegenden Flächen, da ist eigentlich das Potenzial verborgen, was uns allen das schöne Wohnen der Zukunft sozusagen bescheren würde.
Sehr gut. Also vielen Dank, dass du den Elbtower angesprochen hast. Das ist natürlich interessant. Es wird, glaube ich, im April gibt es eine Entscheidung, eine Vorentscheidung und so weiter. Das wird auf jeden Fall interessant. Da können wir uns dann vielleicht, wenn es soweit ist, nochmal zu unterhalten. Hast du denn ein Lieblingsprojekt, was dir so in den Kopf kommt, was du als Liebstes hast sozusagen? Ist es der Elbtower? Ist es in der Vergangenheit? Gibt es irgendwie ein Projekt, wo du sagst, das ist besonders schön oder besonders interessant? Hast du sowas in the mind?
Eins von unseren Projekten.
Muss nicht eins von euren sein. Es kann auch
Gut, man ist natürlich sehr so von seinen Projekten geprägt. Also ich bin natürlich ein sehr großer Elbphilharmonie-Fan. Ja. Die wenigsten wissen das. Die Elbphilharmonie hat ihre Geburtsstunde im Hause Becken. Ja, das Thema hat sich sozusagen Dieter Becken Ende der 90er zusammen mit Herzog de Meuron überlegt, als er seinerzeit für die Stadt das Polizeipräsidium gebaut hat. Er hat gesagt, auf diesen Kauspeicher A brauchen wir irgendwas Kulturelles in der Philharmonie. Und das hat dann aber eine so große Bedeutung für die Stadt erhalten, dass letztlich diese Idee abgegeben wurde und die Stadt es realisiert hat. Jetzt kann man lange schimpfen, dass es viel zu lange gedauert hat, viel zu teuer geworden ist. Aber am Ende des Tages müssen wir uns doch nur eine Frage stellen. Sind wir damit jetzt glücklich oder nicht? Ich würde mal für den Großteil der Hamburger sprechen, dass das schon ein sehr schönes Bauwerk ist und total gelungen und jeder geht da gerne hin und das ist einfach toll und davon brauchen wir mehr. Deswegen, ich hatte schon gesagt, ich glaube, der Elbtower würde das schon abschließen, schön abrunden. Ja, das ist ein Gewerbeobjekt, aber da kommt auch Hotel rein. Es wäre eine öffentliche Nutzung. Also das wäre super. Also das sind sicherlich zwei Highlights, die Stadt zweifelsohne gebrauchen kann. Wenn wir jetzt mal nicht so ganz groß denken, also welches Projekt mir sehr, sehr gut gefallen hat, was wir verwirklicht haben, ist an den Landungsbrücken. Wir haben dort mal vom germanischen Lloyd ein altes Gebäude erworben und dort Wohnraum, Office, Gastro und alles untergebracht. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Viertel, weil es natürlich unglaubliche Blickbeziehungen hat. Elbe, Hafen, Portugiesenviertel. Also das finde ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr charmant. Aber auch viele innerstädtische Projekte, die in den letzten Jahren entstanden sind, Axel Springer, Alter Wall, auch wenn wir das nicht gebaut haben, sondern unsere Konkurrenz, ist es sehr, sehr positiv, weil diese Projekte allesamt gerade unsere Innenstadt extrem aufgewertet haben und schon in einem neuen Mindset entstanden sind. Was meine ich damit? In dem Mindset, dass wir schon selbst in dieser ursprünglichen Innenstadt zunehmend Quartiere etablieren. Nämlich nicht so dieses, es ist nur Büro und von 9 to 5 ist es belebt und ab da ist es tot, sondern diese ganzen Projekte haben für sich, dass sie eben alle in kulturellen Aspekten, gastronomischen Aspekten, Wohnaspekt verfolgen und natürlich die Menschen mehr und mehr in die Stadt ziehen. Ja? Und das ist auch sozusagen mein Credo mitunter, dass ich sagen würde, wir müssen auch schauen, dass wir in unserer Innenstadt nochmal viel mehr Leben reinbringen und da auch eine Nutzungsdurchmischung schaffen, damit wir einfach diese Flächen auch wunderbar nutzen. Und ich glaube auch in dieser veränderten Arbeitswelt, das passt vollkommen in die Zeit.
Also sehr gut. Erstmal vielen Dank. Ich finde es sehr interessant. Also es würde sich einiges tun, wenn du gewählt werden wirst. Gehen wir mal davon aus. Du stehst auf der CDU-Liste in der Hamburger Bürgerschaft auf welchem Listenplatz?
Landesliste 19.
Okay, dann wissen wir Bescheid und ich bedanke mich und ja, freue mich auf ein weiteres Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank, schön, dass ich hier sein durfte.
Tschüss.
Das war Make It Real, dein Immobilien-Podcast. Eine Produktion von Brand Bandits.